Sie hören einen Podcast von DRS1.
Der Treffpunkt kommt heute aus dem Sammlungszentrum vom Schweizerischen Landesmuseums Affoltern am Albis. Der Tommy Scherer ist noch nicht drin, sondern davor. Und das muss irgendwie ein ganz spezielles Gebäude sein.
Regi, das ist tatsächlich ein extrem spezielles Gebäude. Ich will zuerst beschreiben, schnell, wo ich bin. Ich stehe in einem Innenhof, etwa 70 Meter auf 40 Meter. Es ist tot leer, ausser unser Reporterwagen. Es ist nichts da drin. Die Materialien, wenn ich so um mich herumschaue, sind verrostete Metallplatten. Es hat Glas. Es hat Alu-Element und das Ganze gibt so eine Szenerie. Ich habe wirklich das Gefühl, ich sehe auf einem Gefängnishof. Aber der Markus Leuthard, der Leiter vom Sammlungszentrum, sagt uns jetzt dann sicher gerade mehr dazu. Ich beschreibe noch schnell. Beim Hauptgebäude hat es etwa 15 Meter hohe verrostete Metallplatte. Und wie gesagt, die Front ist ungefähr 70 Meter lang, 15 Meter hoch. Und in der Mitte geht es so wie ein Riss durch. Herr Leuthard, was ist das für ein Riss? Guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, der Riss ist eigentlich die Höhenquote von der Schweizer Grenze. Und zwar müssen Sie sich vorstellen, die Platte, Sie haben es gesagt, 15 Meter hoch, die hätte man gar nicht so können transportieren, diese Platte. Die sind 1 cm dick und natürlich ziemlich schwer. Das ist eine vorgehängte Metallfassade. Und weil man die Platte hätte man sie einfach gerade machen können, aber das wäre ein bisschen langweilig gewesen. Und so haben sich die Architekten, ein Stückchen Architekten von Zürich, die das Gebäude geplant haben, etwas einfallen lassen und haben, wie gesagt, die Höhenquote von der Schweizer Grenze um das Gebäude herumgelegt. Und das gibt jetzt einfach die, so eine Art Risslinie und ist spannend.
Wieso verrostet die Metallplatte?
Ja, weil es unbehandelt gewesen ist. Und das ist Teil des Konzepts. Wir erhalten im Gebäude innen die Objekte erhalten und konservieren und außen soll es einen Kontrast bieten und soll rosten.
Ah, alles durchdenkt. Jetzt haben Sie vorhin ein bisschen lachen, als ich gesagt habe, eine Atmosphäre wie in einem Gefängnis-Innenhof. Was erleben denn Sie da für ein Gefühl, wenn Sie in diesem Innenhof stehen?
Ja, ich fühle mich natürlich sehr wohl da. Ich finde es, wie Sie vorhin gesagt haben, einen extrem spannenden Einblick. Und da ich ja fast täglich da bin und da auch arbeite, sehe ich auch, wie sich die Fassade mit dem Licht zum Beispiel, mit der Witterung verändert. Also wenn es regnet zum Beispiel, wenn wir gestern da gestanden wären, wäre sie ganz schwarz gewesen. Wenn am Nachmittag die Sonne rein scheint, das sehen wir jetzt auf der anderen Fassadenseite, wo die Sonne gerade rein scheint, dann ist es ganz orange. Ich bin einmal am Februarmorgen da gewesen, da hat es einen kleinen Schneesturm gegeben und dann ist auf dieser Höhenquotenlinie ein ganz feiner, weißer Schneestrich gewesen, wo ganz wieder einen anderen Eindruck hat. Also ich finde, das Gebäude lebt ungemein und ich finde es extrem spannend.
Ich finde es auch extrem spannend. Ich freue mich vor allem, zu schauen, was in diesem Gebäude drin ist. Das klären wir gerade. Was ist in dem Sammlungszentrum vom Schweizerischen Landesmuseum drin, an dem Ort, wo man heute allerlei Wichtiges aus dem Alltag sammelt, damit man in Zukunft auf das Wichtige von der Vergangenheit zurückschauen kann oder ähnlich. Also, wir gehen rein, Herr Leuthard, und in ein paar Minuten melden wir uns von da rein, Regi, und zeigen, was es da alles rein hat. Also, wir gehen rein.
D'ici, des mendiants du Pérou, des gosses à la colle de Manille montent une voix. De Calcutta en Haïti, des sous-sols de Moscou, des filles qu'on solde en Roumanie, une seule voix qui répète ça. Donne-moi une vie, un espoir, une envie. À perdre aussi. Du Darfour brûlant à Grozny, de décharge en égout, des gamins vendus de Bali montent une voix. De Gaza tire à d'Éthiopie, des enfants soldats de partout, de Kaboul de celle qu'on oublie, une seule voix. Répète ça.
Donne-moi une vie, un espoir, une envie. Donne-moi une vie, un demain à aujourd'hui. Quelque chose à perdre aussi. Donne-moi au moins le début d'un possible infini. Donne-moi mieux qu'un jour de
fils, depuis sa tenue, quelque chose à remplir qui me fera vieillir. Un avenir, un avenir. Donne-moi une vie, un espoir, une envie. Donne-moi une vie, quelque chose à perdre aussi. Donne-moi une vie, un espoir, une envie. Donne-moi une vie, quelque chose à perdre aussi. Ma vie,
donne-moi une vie.
Pas le bonheur, juste une vie.
In der Zwischenzeit sind wir in dem Gebäude drin, vom Sammlungszentrum, vom Landesmuseum, vom Schweizerischen. Und wenn man dann jetzt da drin ist, dann ist es einfach Lagerhallenatmosphäre. Nur muss ich dazu sagen, die Lagerhalle ist riesig, sie ist 100 Meter lang, 30 breit. Und von diesen Hallen gibt es drei. Jetzt sind wir hier im Parterre, dann gibt es einen ersten und einen zweiten Stock. Der Herr Schüle, der Bernhard Schüle, Kurator und Leiter Objektzentrum, hat mir vorher gerade noch gesagt, so als Vergleich, die Fläche, wo man hier Objekt lagern kann, ist etwa zweimal so gross wie ein zweimal ein Fußballfeld, so muss man sagen. Guten Morgen, Herr Schüle.
Guten Morgen.
Ja, es interessiert uns natürlich jetzt, was für Objekte stehen denn jetzt zum Beispiel in dieser Halle da? Ich sehe einfach Möbel, aber Sie können das sicher ein bisschen genauer bezeichnen.
Das ist richtig, da hat es Möbel. Da hat es im Grunde genommen grosse Objekte. Die Objekte sind eingelagert, da in diesen Hallen, wie Sie gesagt haben, in diesen drei Stockwerken. Nach verschiedenen Lagerungskriterien. Und ein Kriterium ist natürlich auch Gewicht und Größe. Und da wir jetzt hier im Erdgeschoss sind, haben wir in erster Linie die grossen Objekte. Also Sie sehen hier Schränke, grössere Möbel sind hier in diesem ersten Bereich.
Das hat einen praktischen Wert, damit man die nicht in den ersten oder in den zweiten Stock muss auftragen. Jetzt natürlich, ihr sammelt ja für das Schweizerische Landesmuseum. Nach welchen Kriterien, Sie haben es schon kurz angedeutet, dass da Kriterien ganz entscheidend sind, nach welchen Kriterien werden jetzt zum Beispiel jetzt die Möbel, die da stehen, ausgewählt?
Also die Kriterien sind definiert in einem Sammlungskonzept vom Landesmuseum. Und dieses Sammlungskonzept zeigt, dass das Landesmuseum als Nationalmuseum in erster Linie schweizerische Objekte sammelt. Das heisst, das sind Objekte, die entweder in der Schweiz hergestellt worden sind oder nachweisbar in der Schweiz benutzt. Es ist klar, die Schweiz war nie eine Insel gewesen. Man hat immer Objekte aus dem Ausland gehabt. Also ist es auch normal, dass in den Sammlungen Objekte, die im Ausland produziert sind oder worden sind und in der Schweiz benutzt, in unsere Sammlungen Platz gefunden hat.
Jetzt wollen wir mal den Bogen zeigen zwischen was für Gegenstände da halt eben gesammelt wird. Und da haben wir einerseits, und er hat das parat gemacht, der Bernhard Schüle. Vor mir steht jetzt so, ich würde jetzt das einfach sagen, eine Kommode. Auf der linken Seite etwa ein Drittel von der Breite mit 1, 2, 3, 4, 5 Schubladen und rechts eine grössere Tür, so der Holzschlüssel. Aber es ist ganz etwas anderes.
Sie haben recht, es ist ganz etwas anderes. Sie sprechen hier eines meiner Lieblingsobjekte an, wo ich gedacht habe, das könnte ich Ihnen kurz vorstellen.
Können wir es aufmachen?
Ja, wir dürfen es aufmachen. Es handelt sich um eine Nähmaschine. Ich mache jetzt die Türe auf. Und wenn man die Tür aufmacht, sieht man im unteren Teil den Pedal, wo man kennt von diesen alten Nähmaschinen, die mit Pedal betrieben worden sind. Die Nähmaschine selber, die ist versenkt. Das ist ein kleines Luxusobjekt. Sie sehen das. Und da kann man jetzt im oberen Teil
auf der Tischplatte quasi
kann man jetzt den Deckel aufmachen und man kann die Nähmaschine ausklappen. Ich muss sie jetzt gerade.
Ja. So eine Art auf einem Schwingarm, jetzt kommt die also rauf.
Sie kommt rauf und sie ist jetzt raus auf dem Tisch. Und so hat man die Nähmaschine können benutzen mit dem Pedal nach dem traditionellen System.
Wie alt ist die Maschine? Singer steht drauf, der Singer Manufacturing Company.
Also wir wissen zufällig, oder nicht zufällig, wir wissen einfach, genau, wie alt die Maschine ist.
Jetzt hat er aus einer Schublade, der Herr Schüle, hat er sogar noch, was ist das, die Rechnung hat
das
er noch
für gezogen? Die Originalrechnung. Wir haben, im Moment, wo das Objekt am Landesmuseum geschenkt worden ist, haben wir sogar die Originalrechnung bekommen. Und die Maschine ist am 27. Februar 1954 in Zürich gekauft worden.
Es steht drauf, Herr Schüle, Ihre Wertebestellung von heute, dann eine Singer-Zickzack-Maschine Klasse 206 K42 im Möbel Heimatstil mit Motor und Nählicht 220 Volt und unten steht da noch 5% Rabatt als
Schneiderin. Es ist so, wir, im Moment, wo uns das Objekt geschenkt worden ist, hat uns der Schenker die ganze Geschichte von dem Objekt erzählt. Und die Geschichte fährt eben genau an dem Tag, an dem 27. Februar 1954, da hat der Besitzer von dieser Maschine die Maschine seiner zukünftigen Frau als Hochzeitsgeschenk gekauft.
Und wie sie eben Schneiderin war, hat sie noch 5% Rabatt
genau,
bekommen?
Genau. Sie hat als Schneiderin Anrecht gehabt bei dieser Nähmaschinenfirma auf einen Rabatt von 5%. Und ja, das haben wir, glaube ich, alle einmal gemacht, dass wenn jemand einen Rabatt hat, dann profitiert man davon. Und das haben die auch gemacht. Und das hat immerhin einen Rabatt von 62,50 Franken, was damals schon ein rechter Betrag ist. Und da kann man gerade sagen, die Maschine hat einen gesamten Preis von 1187,50 Franken. Der Herr hat mir damals gesagt, das war mehr als ein Monatslohn, den er ausgegeben hat, um die Maschine zu kaufen.
Herr Schüle, dürfen Sie als Leiter und Kurator Objektzentrum entscheiden, was für Gegenstände hier eingelagert werden?
Also es ist ja so, dass jeder Kurator einen Teil der Sammlungen vom Landesmuseum wissenschaftlich betreut und sich auch darum kümmert, dass die Sammlung geöffnet wird, dass man weitere Objekte erwirbt. Er macht, oder die Kuratorin natürlich, macht nachher einen Vorschlag an der Kuratoren-Sitzung und dort wird besprochen. Jeder Kurator, Kuratorin verteidigt das Objekt, das gefunden worden ist, das man gerne erwerben möchte, kaufen oder sich schenken lassen oder sonst in der Sammlung integrieren. Die anderen Kuratoren sagen auch ihre Meinung dazu und finden, müssen wir das haben, ist das etwas Wichtiges und so. Und das wird immer ganz genau besprochen. Und dann wird beschlossen, innerhalb dieser Sitzung, ob man das Objekt erwirbt.
Das ist ein demokratischer Entscheid.
Es ist ein demokratischer Entscheid innerhalb vom Kreis der Kuratoren. Bei ganz grossen Käufen übersteigt das unsere eigene finanzielle Kompetenz. Und da muss noch unsere Direktion dann noch das Okay geben.
Ist irgendwie vorgeschrieben, dass es ausgewogen sein muss, dass aus jedem Jahrzehnt etwa gleich viele Objekte da sind oder dass man immer das ganze Alltagsleben von den Menschen, wie sie damals gelebt haben, kann aufzeigen?
Es ist nicht in dem Sinn vorgeschrieben, aber es ist natürlich schon ein bisschen die Absicht, dass wir eine ausgewogene Sammlung haben, dass wir alle Epochen repräsentieren. Insbesondere sind wir jetzt in der heutigen Zeit dran, ein bisschen einen Nachholbedarf zu erfüllen, und zwar in den neueren Sammlungen.
Da gehen wir doch mal hinterher schauen. Das haben wir vorhin nämlich etwas gezeigt, was mich auch sehr fasziniert hat. Und zwar ist es ein Koffer, Herr Schüle. Jetzt sind wir da schnell um die Ecke gegangen. Und wenn man den aufmacht, dann machen Sie doch den mal bitte schnell auf, danke. Dann sieht man drin, also ich sehe einfach ein riesen Telefon drin.
Jawohl. Also, der Koffer ist ein Portatel, also eines der ersten tragbaren Natel. Wir sind hier in der zweiten Hälfte der 70er Jahre. Und Sie wissen ja, Natel, das hat damals geheißen nationales Autotelefon. Also was hat man irgendwann gemacht? Man hat die verschiedenen Elemente, die man im Auto hat können einbauen, auch einmal in einen Koffer montiert, mit einer Batterie, mit einem Ladegerät, mit einer Antenne, die man oben auf dem Deckel hat müssen einstecken, zum Telefonieren. Und dann hat man das erste Mobiltelefon gehabt. 16 Kilo, etwa 25'000 Franken hat das damals gekostet. Und man muss auch noch sagen, dass damals man nicht überall hätte telefonieren können. Erstens hätte man müssen natürlich anhalten, die Antenne montieren vom Koffer und so weiter. Man hätte auf alle Fälle ein Abonnement können haben, nur für zwei Zonen von diesen vier Zonen, die in der Schweiz waren. Und, in jeder Zone eben 4 Zonen in der Schweiz. In jeder Zone haben damals nur 8 Leute gleichzeitig telefonieren.
Sie haben vorher gesagt, was gesammelt wird. Das wird an einer Sitzung entschieden mit allen Kuratoren. Gibt es Sachen, wenn Sie zurückschauen, wo Sie sagen, das haben wir verpasst. Da fehlen uns jetzt gewisse Objekte, gewisse Gegenstände. Da haben wir eine Lücke in der Dokumentation, wie die Menschen eben gelebt haben.
Sicher. Wissen Sie, ich bin jetzt seit 24 Jahren im Landesmuseum und als ich angefangen habe, hat mein Vorgänger mir gesagt, alles, was ein elektrisches Kabel oder ein Motor hat, das sammeln wir nicht.
Wieso hat er das gesagt?
Weil das ist die Ansicht gewesen, damals. Man hat gedacht, man muss alte Sachen sammeln und nicht Sachen, die auch unsere Zeit dokumentieren, wie man es heute macht. Also man hat damals nichts Neues, in dem Sinn, Zeitgenössisches gesammelt. Und das ist halt heute jetzt ein bisschen eine Lücke, die wir haben.
Wie können wir jetzt, wie können die Lücke füllen? Oder machen wir das einfach gar nicht, weil ihr gar nicht vollständig sein könnt?
Vollständig kann man nie sein. Insbesondere in den zeitgenössischen Sammlungen. Aber wir suchen schon gezielt, schauen, wo haben wir noch Lücken, wo müssen wir noch Objekte suchen. Und dann hat es natürlich auch immer Sachen, die uns angeboten werden und so. Und wir hoffen schon, dass wir peu à peu die Lücken füllen werden.
Also wir klären noch im Verlauf von diesen beiden Stunden im Treffpunkt, wo wir hier im Sammlungszentrum sind, ob ihr zum Beispiel darauf angewiesen sind oder euch darauf freut, wenn Leute von außen aktiv von sich aus zu euch kommen, dann sagen wir dann ja oder nein dazu, aber das später. Ich sage Ihnen daheim oder wenn Sie unterwegs sind, zuerst, was Sie als Nächstes erwartet. Wir sind mit der Restauratorin unterwegs, mit der Elke Mürau. Sie restauriert im Moment Fahne. Ich bin da in einem Raum, wo es zwei Tische hat und auf diesen Tisch liegen allerlei Fahnen. Was das für Fahnen sind und wie sie vorgeht, wenn sie restauriert, das hören wir gerade als Nächstes.
Everything is dust in the wind.
Das ist der Treffpunkt live aus dem Sammlungszentrum vom Schweizerischen Landesmuseum. Wir sind jetzt im Gespräch mit der Elke Mürau. Guten Morgen, Frau Mürau.
Guten Morgen.
Ich will schnell noch ein Bild quasi provozieren bei den Leuten, die daheim uns zuhören. Erinnern Sie sich an die Landi 1939? Da hat es so ein Objekt gegeben, den Fahnenhimmel, hat man mir vorher gerade gesagt, wo viele oder fast alle Fahnen von der Schweizer Gemeinde aufgehängt sind. Und ein Teil von diesen Fahnen liegt jetzt auf dem Tisch.
So ist es. Also wir haben hier einen Bestand, eine Schenkung überkommen vor ungefähr 5 Jahren von 1500 Fahnen. Und das sind die Gemeindefahnen sozusagen. Und die haben als eine Art Himmel damals auf der Landesausstellung 1939 so einen Höhenweg überspannt. Und die liegen jetzt hier vor uns auf dem Tisch, oder eine Auswahl davon. Und die werden zurzeit restauriert.
Was ist das für eine Arbeit für Sie jetzt? Sie haben jetzt schon sehr begeistert gewirkt, wenn Sie das, was Sie das erzählt haben. Ist es wichtig, dass Sie sich zum Beispiel jetzt mit dieser Zeit, mit dieser Geschichte, mit dieser Idee von dem Fahnenhimmel beschäftigen? Oder ist Ihnen das eigentlich wie gleich und Sie sehen das Stück Stoff vor sich? Ich nehme mal gerade die Fahne da. Das ist, sieht aus wie eine normale Schweizer Fahne, rot, weißes Kreuz, aber es steht Robasacco steht da drauf.
So ist es. Also es ist sehr wichtig, dass man eigentlich weiß, in welchem geschichtlichen Kontext befinden sich die Objekte eigentlich, warum sind die hergestellt, wie sind die Techniken, wie waren damals die gesellschaftlichen Ideen, damit man auch weiß, wie man dann restaurieren kann.
Jetzt haben Sie etwas Wichtiges gesagt, wie waren die Techniken? Sehen Sie das einfach, wenn Sie draufschauen, weil die Fahnen sind zum Teil sehr unterschiedlich, die ich jetzt beschrieben habe, das ist einfach einen Druck und dann draufgestickt. Da hat es aber viel aufwendigere Sachen. Da zum Beispiel auf dieser Seite schwarze Fahne mit einer weißen Gans. Ist das draufgestickt, die Gans?
Ja, also das ist, macht eigentlich auch den Charme dieses gesamten Bestandes aus. Die einzelne Fahne selber, würde man sagen, ist nicht so spannend. Aber wenn man sich diese ganze Bandbreite anschaut, da haben wir an Techniken zum Beispiel Stickereien, wir haben Applikationen, wir haben Malerei, ganz unterschiedliche Sachen. Und auch bei der Stickerei ist das dann wieder nicht einfach nur Stickerei. Wir haben unterschiedliche Techniken. Manche wurden ganz professionell in Fahnenfabriken hergestellt. Andere wurden in den Gemeinden von den Hausfrauen hergestellt. Also die Qualität variiert auch sehr stark. Die Farbigkeit ist unterschiedlich. Die Motive sind haben eine enorme Bandbreite. Also wir finden Tiere, Flora und Fauna. Wir haben Gebäude, wir haben Heilige. Und dieser gesamte Bestand an sich dann macht eigentlich diesen ganzen Charme aus.
Wieso haben Sie Plastikhändchen an? So blaue Plastikhändchen, sind das Chirurgenhändchen?
Ich muss den einen jetzt gerade noch anziehen, ja, genau, so ist es. Das sind Handschuhe, die man einfach immer benutzt, um, wenn man mit den Objekten händeln will. Um einerseits natürlich die Objekte zu schützen vor mir. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Metallstickereien auf einem Objekt habe, eine Silberstickerei und ich gehe da mit meinen Fingern dran, mit dem Schweiß, werde ich dann eine Oxidation auf dem Silber hervorrufen. Das heißt, ich muss das Objekt schützen. Ich muss aber auch mich schützen, weil viele Objekte in der Vergangenheit behandelt wurden mit Pestiziden und die heute zum Teil noch in den Objekten drin sind und das ist dann also auch zum Objektschutz für die Personen, die damit arbeiten.
Das haben Sie vorher sehr schön beschrieben, was das alles für Techniken gewesen sind damals, wie wir die Fahnen hergestellt haben. Wenn jetzt Sachen kaputt sind, wie jetzt da bei dieser Fahne Robasacco, wo zum Beispiel oben rechts ein Teil vom Stoff fehlt, es hat Riss drin oder es hat Flecken drauf bei einer anderen Fahne, weiss ich, was das für Flecken sind, wie es auf der Boden gefallen ist oder Karaschmiere oder irgendetwas. Wie gehen Sie jetzt da konkret vor?
Ja, das muss man von Objekt zu Objekt immer wieder neu entscheiden. Und hier muss man die immer im Hintergrund haben, dass das ein Bestand von 1500 Fahnen ist, also eine Unmenge an Objekten. Und man möchte den Bestand als Gesamtes so belassen und nicht auseinander restaurieren. Das heißt, es bringt nichts, wenn ich eine Fahne ganz schön mache und restauriere und unheimlich viel Zeit darauf aufwende und die restlichen 1499 dann irgendwie in einer bestimmten Zeit nicht mehr bearbeitet werden können. Das heißt, Verschmutzungen, wenn sie nicht dem Objekt schaden, sind eine optische Maßnahme, dienen zur optischen Verschönerung und würden verbleiben jetzt. Wir würden daran jetzt nichts machen, außer einer Staubabnahme, einem Absaugen, einer oberflächlichen. Und Risse würden wir unterlegen mit einem farblich passenden Gewebe. Hier vorne haben wir zum Beispiel mal eine Auswahl an Geweben, die bei uns im Textilatelier gefärbt wurden, die wir also auch extra färben. farblich passend zum Objekt und dann unterlegen und mit ganz feinem Garn, einer Haspelseide, einer sogenannten, bestimmte nähtechnische Sicherungen durchführen.
Wie macht man denn das? Die Farben sind zum Teil recht abgeschossen und ganz verbleicht. Das heisst, die Textile, die ihr extra herstellt, um Löcher zu flicken, wenn ich das richtig verstanden habe, die müssen eigentlich einen ähnlich abgeschossenen Eindruck machen nachher. Wie erreicht man so etwas?
Genau, das ist eigentlich das Problem. Sie haben recht, eigentlich müsste es genau den Farbton treffen, wo die Fehlstelle ist. Und man muss dann häufig sehr, sehr viele Färbungen durchführen, weil an einer Fehlstelle ist der Farbton mehr Naturfarben, an der anderen Fehlstelle vielleicht ein bisschen rötlicher. Und man muss dann einfach eine ganze Menge färben und dann immer aus diesen Proben auswählen, was dann genau passt.
Wie viel Zeit hat Ihnen der Chef gegeben für die 1500 Fahnen?
Uiui, schwierige Frage. Also es ist, die Bearbeitung findet eigentlich seit 5 Jahren statt, seit wir wirklich den Bestand bekommen haben.
Sie machen nur das?
Nein, natürlich neben anderen Projekten noch. Aber ich muss sagen, ich momentan sitze nicht mehr an diesem Projekt, aber wir sind im Textilteam zu 6 momentan und 3 der Kolleginnen sitzen wirklich an den Objekten seit über einem halben Jahr und machen die Restaurierung.
Was bringen Sie als Ausbildung mit, um so etwas können zu machen? Das ist sehr heikel, diffizil, man darf nichts falsch machen, es darf nichts kaputt gehen, weil man will es ja aufbewahren und um es später vielleicht mal ausstellen können. Was bringen Sie da mit?
Also in der Ausbildung hat sich eigentlich auch eine ganze Menge getan in letzter Zeit. Heute haben wir das Master-Bachelor-System, das wieder ganz anders funktioniert als zu der Zeit, wo ich noch Ausbildung gemacht habe. Zu meiner Zeit war das so, dass man eigentlich 3 Jahre Praktikum in einem Museum gemacht hat, um sich ein bisschen die Praxis anzueignen und danach dann die Aufnahmeprüfung machen konnte fürs Studium. Und das hat dann nochmal ungefähr 5 Jahre gedauert und hat mit einem Diplom abgeschlossen.
Und die Arbeit da, was ist spannender dran?
Oh, eigentlich die Vielseitigkeit. Man muss ja nicht nur die textilen Techniken können, nicht nur das Handwerk beherrschen, sondern eigentlich auch Ahnung haben von Naturwissenschaften. Wenn ich zum Beispiel was wasche mit einem Tensid, was macht das Tensid eigentlich auf dem Objekt, wenn es dort verbleibt, was passiert in der Molekülstruktur? Also die Naturwissenschaften spielen eine große Rolle. Man muss auch Ahnung haben von der Kunstgeschichte. Eben, wir hatten es vorhin, welchen kunstgeschichtlichen Kontext hat das Objekt? Man muss sich in Fotografie auskennen, Dokumentation. Auch heutzutage ist viel Praktikantenausbildung, viel an die Öffentlichkeit gehen. Also dieses Ganze drumherum ist ein sehr vielseitiger
Punkt. Das ist wichtig. Ich möchte noch mal als Schluss auf die Fahne zu sprechen kommen. Wir haben etwa vielleicht 20, die jetzt da liegen. Welche von diesen Fahnen ist jetzt die grösste Herausforderung?
Oh, das kann ich so nicht sagen. Es gibt Fahnen, die sind wirklich ganz schnell bearbeitet, wo man wirklich nur die Aufhängung neu machen muss, damit sie wieder ausstellungsfähig sind. Es gibt aber auch Fahnen wie die, die wir hier jetzt gerade schon gesehen haben, mit großen Rissen drin, mit nicht sehr schönen Altrestaurierungen, wo dicke Malerei auch drauf ist, wo man nicht durchstechen kann, einfach mit der Nadel, wo man sich dann irgendwie wieder neu überlegen muss, ob man vielleicht mit Kleben arbeiten muss.
Zum Beispiel die, wo ich da sehe, das ist eine Art Fischgerät, wo drauf ist, ist vierteilt, 4 Quadrat und oben links und unten rechts hat es irgendwie ein Fischgerät und ein Mündli und weiße Sterne, die sich durchzieht. Was ist an dieser Fahne nicht in Ordnung?
Ja, das ist eine Fahne, die schon restauriert ist.
Und das
ist ein wunderbares Kompliment an meine Kollegin. Schöner hätte es nicht sein können. Ja, genau. Sie sehen hier, wenn Sie ganz genau hingucken, ist eigentlich ein Riss gewesen und eine Fehlstelle. Und das ist jetzt schon farblich unterlegt und schon genäht. Das heißt, auch die Nähte sieht man eigentlich so gut wie nicht. Und es ist optisch eigentlich sehr schön wieder geschlossen. Es ist geglättet, es ist gereinigt und...
Woher kommt jetzt der Fahne?
Da müsste ich jetzt in der Datenbank nach der Inventarnummer nachschauen. Das kann ich Ihnen so nicht sagen.
LM90800.85. Jawohl, danke vielmals, Elke Mühra, für die Informationen. Da im Treffpunkt geht es weiter. Als nächstes mit Markus Leuthard, Leiter vom Sammlungszentrum. Er sagt uns nämlich etwas über die Logistik, wie man bei all dem Gehorteten und Gelagerten den Überblick nicht verliert und vor allem, was in dem Haus für eine Technik drin ist.
The long way, we knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it, but just look at us holding on. We're still together, still going strong. Still, you're still the one I run.
I'm glad we didn't listen. Look at what we would be missing. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong.
Das ist der Treffpunkt live aus dem Sammlungszentrum. Affoltern am Albis ist der Standort, Sammlungszentrum vom Schweizerischen Landesmuseum. Wie wieder im Gespräch mit dem Markus Leuthard, dem Leiter vom Sammlungszentrum. Wir haben schon, wo wir draußen gestanden sind, Herr Leuthard, über das Gebäude geredet und über die vorgehängten, verrosteten Eisentafeln. Das hat einerseits einen künstlerischen Aspekt und Effekt, aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch wichtig, wegen dem ganzen Energiehaushalt von dem Gebäude. Was haben denn die Platten, die Eisenplatten für eine Funktion?
Ja, also wir haben jetzt in dem Gebäude 1, wo wir da sind, wo wir unsere Märkte eingelagert sind, ein neues Konzept versucht zu verwirklichen. Und das besteht eigentlich darin, dass wir vorgehängte Metallfassaden haben. Hinter dieser Fassade haben wir eine Hinterlüftung, das heisst, also man hat 60 cm Luft und dann kommt 30 cm Isolationsschicht. Das heisst, wir haben ein Gebäude geschaffen, das wirklich super dicht ist. Es hat keine Fenster, es hat keine Ritzen, es hat keine Öffnungen. Und das ist nötig, weil wir im Innenraum mit einer konditionierten Lüftung eigentlich, also vorkondizierter Luft mit konstant 50% Luftfeuchtigkeit und etwa 20 Grad das Gebäude klimatisieren. Und es hätte so dicht müssen sein, weil wir mit den ganzen Luftwechselraten extrem oben runtergekommen sind. Also wir haben eine Luftwechselrate von 0,15. Das bedeutet, dass etwa alle 8 Stunden die Luft komplett neu gemacht wird oder neu austauscht wird im Prinzip. Und trotzdem können wir eben mit dieser ganz geringen Luftwechselrate können wir die Energie, mit der Energie sehr haushältisch umgehen. Die Klimatechnik, die wir hier haben, ist vergleichsweise für so ein grosses Gebäude extrem gering oder auch einfach eigentlich. Und das funktioniert eigentlich jetzt sehr gut. Wir haben sehr stabile Klimaverhältnisse.
Woher hat man das Wissen, was für die Objekte, die jetzt hier gelagert sind, in dem Teil, wo wir stehen, in erster Linie Holzgegenstände, Holzkästen. Was sehe ich dann auf der anderen Seite? So Bettstatt hat es da und Vitrinen mit Glas, aber in erster Linie ist es Holz. Woher hat man denn die Erfahrung oder das Wissen, was da für das Klima wichtig ist?
Ja, es ist natürlich so, dass wir natürlich Langzeiterfahrungen haben. Also das gehört zu unserer Ausbildung, auch im Bereich von der Konservierung, von der Erhaltung allgemein. Es ist schon relativ lang bekannt, auch unter dem Stichwort von der präventiven Konservierung, dass also Kontrolle von der Umgebung, dazu gehört übrigens auch Licht natürlich und das Handling, dass das ganz essentiell ist für die Erhaltung von der Objekte. Und von dort her haben wir das ungefähr gewusst. Und das ist dann immer eigentlich, Problematik ist immer, das auch umzusetzen. Also in einem Museum zum Beispiel ist das viel schwieriger. Da haben sie ja sehr grosse Besucheraufkommen zum Beispiel. Sie brauchen Licht, die Objekte müssen ja ausgestellt werden. Jetzt hier in unserem Depotgebäude haben wir natürlich ein bisschen anders können vorgehen und da haben wir einfach versucht, jetzt unsere Ideen und vor allem auch das Wissen, das wir aus der langjährigen Museumserfahrung haben, auch von unserem internationalen Kontakt, das haben wir jetzt versucht, da umzusetzen.
Das war ja vorher ein Zeughaus, haben Sie mir noch gesagt. Wie aufwendig sind denn die Umbauarbeiten gewesen?
Es war insofern relativ aufwendig. Die Bauzeit hat 2 Jahre gedauert. Die Planungsarbeiten haben natürlich 2 Jahre vorher schon gestartet. Wir haben das in 2 Etappen können realisieren. Und es ist tatsächlich so, wir haben die Gebäudestruktur von dem ehemaligen Zeughaus versucht zu übernehmen. Es war ein Zeughaus, das in einer sehr guten gebäulichen Struktur noch war. Und das haben wir eigentlich versucht überzunehmen. Und möglichst die Sachen, die auch für uns noch zu verwerten waren, wie Böden zum Beispiel oder auch gewisse Wände und so weiter, haben wir übernommen. Das war für die Architekten ein bisschen eine Herausforderung, weil man natürlich als Architekt sicher lieber ein neues Gebäude baut, aber ein Umbau ist eben auch noch spannend und das sind ideale Voraussetzungen gewesen, eigentlich für unsere Bedürfnisse jetzt.
Platzverhältnis bei der Grösse von 2 Fußballfeldern. Langt das oder sind die schon knapp? Und wenn es mal knapp wird, das ist ja absehbar, wie läuft es weiter?
Also im Moment haben wir insgesamt 15'000 Quadratmeter Lagerfläche. Da, wo wir jetzt drinstehen, das ist eigentlich die modernste Art, wo wir jetzt die Objekte einlagern können. Wir haben die Prognosen erstellt und gehen davon aus, dass wir bis etwa in 5-10 Jahren wieder am Anschlag sind. Wir wissen aber, wir haben schon gewusst, wo wir angefangen haben umzubauen, dass das nicht für die Ewigkeit wird langen, insbesondere im Bereich der grossen Objekte, die wir jetzt erstellt stehen. Da wissen wir, dass wir in 3-5 Jahren wirklich Platzprobleme haben. Wir versuchen im Moment einfach unsere Platzreserve so gut wie möglich auszunutzen, auch zu verdichten. Sie sehen überall auch die Verschieberegalanlagen, die einfach die Platzausnutzungsziffern eigentlich massiv erhöht tut. Und wir sind aber gedanklich auch schon dran, natürlich mit weiteren Gebäuden.
Das heisst, der Boden, müssen Sie sich so vorstellen, ist eigentlich, es hat einen doppelten Boden drin und die sind wieder unterteilt, die einzelnen Elemente, die etwa so 1,5 Meter breit sind, die kann man auseinanderschieben. Das heisst, man kann dazwischen gehen in einen Gang und dann mit einem Rolli oder irgendwie so einen schweren Kasten rauslupfen.
Genau, mit Palettrolli, wir haben auch Hubstapler, also wir haben die dementsprechenden Geräte dann, ja.
Wo gehen denn die Objekte her und wer kann eigentlich kommen und sagen, hallo, ich laufe da mal durch und den Kasten hätte ich jetzt gerne?
Also das sind natürlich ganz verschiedene Leute und es sind auch verschiedene Orte, wo die Objekte hingehen. Primär ist es natürlich so, dass wir sehr viele Ausleihanfragen haben von nationalen und internationalen Institutionen, Museen, öffentliche Institutionen, aber auch unsere eigenen Ausstellungen profitieren natürlich davon. Also wir haben ja kürzlich in Zürich die Ausstellung «Die Heiligen» gehabt, «Umgang mit Heiligen». Das sind über 220 Objekte vom Sammlungszentrum sind dort ausgestellt gewesen. Die sind nach der Ausstellung wieder zurückgekommen. Wir sind jetzt an der Vorbereitung von weiteren Ausstellungen. Es wird im Herbst, im September eine Ausstellung in Branche aufgehen, unser Westschweizer Sitz zum Thema Trinken und auch dort sind Dutzende Objekte vom Sammlungszentrum werden jetzt bereitgestellt für das. Also die Objekte, die da rausgehen, werden die Ausstellungen gezeigt.
Was haben die für ein Budget? Weil das zu betreiben, das zu restaurieren, wir haben es vorher bei diesen Landifahnen gehört, das ist eine ungeheure Arbeit, 5 Jahre, ungefähr für 1500 Fähnchen allein. Was haben die da für ein Budget?
Also wir im Sammlungszentrum haben selber kein Budget, sondern wir sind im Teil vom Gesamtschweizerischen Landesmuseum drin. Das Landesmuseum hat ein Budget von insgesamt 28 Millionen Schweizer Franken und der Gebäudebetrieb läuft über das BBL, also das Bundesamt für Bauten und Logistik. Wir sind ja eine Bundesinstitution und profitieren natürlich auch von dieser Situation mit diesen Techniker und diesen Spezialisten zusammenzuarbeiten. Was die Konservierung anbetrifft, ist es so, dass gerade wirklich für grosse Bestände oftmals einfach das Geld nicht langt, aus dem normalen Budget so etwas zu bestreiten. Dort sind wir darauf angewiesen, dass wir Sponsoren haben, dass wir Leute haben, die uns Geld geben, Stiftungen, die uns unterstützen. Das ist bei der Landifahren einerseits passiert, aber wir haben auch das Landibild von Hans Erni so können konservieren. Wo,
ist das das Grosse, wo man da gerade umdreht?
Oberen Stock, aber das sehen wir jetzt heute nicht, aber das ist ein riesiges Gemälde, 90 Meter lang, bis 5 Meter hoch, wo man mit Sponsorenbeiträgen eigentlich hat können, konservieren.
Kommt das häufig vor, dass ihr von Privatpersonen etwas angeboten bekommt, tatsächlich interessiert sind, weil es der Wert ist, aufbewahrt zu werden für eine Ewigkeit, aber doch für eine lange Zeit, und ihr dann etwas zahlen müsst dafür?
Ja, das kommt natürlich immer wieder vor. Im normalen Ablauf der Ankäufe werden uns natürlich Objekte angeboten, das ist ja so. Da tut man dann schauen, wie es ausgeht auf dem Markt. Der Kurator, die Kuratorin ist da gefordert, auch dann mit diesen Leuten zu verhandeln. Oftmals tut man es uns auch schenken, weil man dann weiss, dass sie gute Hände ist und das natürlich auch wieder etwas darstellt, wenn man ein Objekt im Landesmuseum kann deponieren und vielleicht in einer Ausstellung gezeigt wird. Aber das ist Teil von der Sammlungspolitik im weitesten Sinn, die Herr Schüle heute Morgen schon angesprochen hat. Und das wird dort dann eigentlich im Rahmen von dem Konzept und auch diesen Behandlungen eigentlich wird das abgewickelt.
Wie ist die prozentuale Verteilung von, dass ihr selber geht? Ich weiss doch auch nicht, gehen hinterher, gehen schauen, gehen machen, oder dass euch Sachen, Objekte angeboten werden?
Ja, ich würde sagen, das ist etwa 2-1. Also, dass wir einerseits aktiv sind und andererseits aber auch Schenkungen nicht bekommen. Es ist so, dass wir die Leute, die für die Ressort zuständig sind, natürlich im engen Kontakt sind, auch mit Sammlern, mit Privatpersonen. Man kennt sich da, man tut dementsprechend auch Kontakt haben. Und von dort her ist das immer wieder ein bisschen unterschiedlich, wie das läuft. Aber es gibt natürlich Sachen, die wir ganz aktiv akquirieren. Ich sage jetzt mal auch Auktionen zum Beispiel gehen. Und es gibt den anderen Fall, wo uns etwas angeboten wird, wo wir dann schauen, aufgrund des Sammlungskonzepts, aufgrund von unseren Objekten, die wir schon haben, ob wir das können annehmen oder nicht. Wir tun aber auch Objekte ablehnen. Also es ist leider bei weitem nicht so, dass alle einfach alles können bringen können. Sie sehen selber, Platzverhältnisse lange nicht aus. Und wir wollen auch ganz gezielt Objekte nur in unsere Sammlung aufnehmen, wo wir auch den Sinn dahinter sehen und es nachher können ausstellen können. Also das Ziel muss immer sein, dass wir es auch in einer Ausstellung mal können zeigen können oder für die Wissenschaft können zugänglich machen können.
Markus Lorta, wir versuchen noch im Verlauf von dieser Stunde unsere Hörerinnen und Hörer zu aktivieren und sie zu fragen, was sie denn daheim so haben. Und dann mal schauen, ob wir da etwas darunter finden, was euch auch interessieren würde. Um was es genau geht, das sage ich Ihnen gerade als Nächstes.
Beleza do sol e das madrugadas, por ela meus sonhos de amor e as noites amargas, por ela as palavras sabem virar poesia, por ela vira realidade minha fantasia, por ela cada despertar, cada sentimento, as flores, a música, o mar, a chuva e o vento, a luz, o calor, o fogo, a terra e a água. Por ela a mais doce lembrança do corpo e da alma. Por ela o amor, a dor, a paz e o tormento. Por ela a ilusão e a sina de viver querendo. Por ela eu olho aquela estrela que brilha no espaço. O nascer do dia, a força do abraço. Por ela eu vivo sempre só nessa longa estrada. Por ela esse grito de amor e essa dor calada. Por ela eu choro de alegria e canto de saudade. Por ela o sol que vai nascer depois da tempestade. As contradições e até os desvarios. Por ela cada insensatez, cada desafio. As lágrimas caídas no rosto, também as delícias. Ciúmes, a fúria contida, depois as carícias. Por ela tantas sensações a mais nos meus sentidos. Por ela tantas emoções de um coração sofrido, suspiros, ilusões, paixão, poemas e loucuras, todas as frases de amor e as palavras mais puras. Por ela o amor, a dor, a paz e o tormento. Por ela a ilusão e a sina de viver querendo. Por ela eu olho aquela estrela que brilha no espaço. Por ela o nascer do dia e a força do abraço. Por ela eu vivo sempre só nessa longa estrada. Por ela esse grito de amor e a dor calada. Por ela eu choro de alegria e canto de saudade. Por ela o sol que vai nascer depois da tempestade.
Wir Wir haben mit dem Kurator und Leiter Objektzentrum Bernhard Schüle eine Nähmaschine vorgestellt. Das ist eines seiner Lieblingsobjekte, Herr Schüle. Sie lachen da jetzt noch. Oder ich sehe seinen Namen, haben wir die Nähmaschine nur schon. Wir haben das Mail bekommen von einer Hörerin. Und wir haben ja gesagt, die hat etwa 1180 Franken, glaube ich, gekostet damals im 54. Die Hörerin möchte wissen, ob die Nähmaschine einen Sammlerwert hat.
Sicher, so eine Maschine, wo man, gut, die sind erstens einmal sehr selten und die insbesondere ist noch zusätzlich in einem absolut hervorragenden Zustand. Von dem her hätte so eine Maschine in einer Auktion zum Beispiel oder sogar in einem Flohmarkt sicher einen Wert. Eine Zahl kann ich Ihnen in dem Sinn nicht sagen. Wissen Sie, für uns ist nicht der monetäre Preis wichtig, weil für uns ist der historische Wert, der kulturhistorische Wert, der wichtige Element.
Aber würde Sie es nicht interessieren, was es dann eben von einer Kunsthändler zum Beispiel beurteilt, was die ganze Sammlung zum Beispiel überhaupt für einen Wert hat?
Nein, weil an und für sich, ich muss mal die Frage mal umkehren, was würde das bringen?
Unsere Welt ist ja regiert von Geld.
Ja, aber das Geld ist jetzt bei den Objekten, die da sind, nicht mehr relevant. Ist relevant gewesen im Moment, wo wir es haben müssen erwerben, wo die Objekte in der Sammlung gekommen sind. Aber jetzt sind die Objekte da und die sagen uns etwas. Wissen Sie, ein Objekt in sich ist, wenn ich das ein bisschen direkt sage, nicht interessant. Das, was interessant ist, was so ein Objekt uns über die Leute, die das Objekt benutzt haben, mit dem Objekt gelebt haben und so, das sind die Informationen, die wichtig sind. Und das ist ein kulturhistorischer Wert, das ist ein Informationswert und das ist in dem Sinne nicht ein monetärer Wert.
Was ich vorher noch vergessen habe zu fragen, bei dieser Nähmaschine, ist es eigentlich wichtig, ob jetzt so ein Objekt wie die Nähmaschine noch funktioniert oder das Nattel, das erste Auto Nattel, das Sie uns vorgestellt haben?
Nicht unbedingt. Es ist klar, wenn man jetzt denkt an die neueren Sachen, die wir gekauft haben, ich denke an Computer, die wir haben, es ist ganz klar, dass es besser ist, wenn man sie im Betrieb kann zeigen in einer Ausstellung. Aber so ein Nattel zum Beispiel, der Gegenstück, die Antenne und so weiter, die gibt es eh nicht mehr. Also ob der jetzt noch funktioniert, das spielt keine Rolle mehr.
Also gut. Jetzt möchten wir Sie zu Hause aktivieren oder Sie zu Hause fragen, wer hat zum Beispiel auf seinem Estrich, in einer Kiste oder in einer Truhe Kleider noch, irgend aus Grossmutters Zeiten oder sonst vielleicht, ich weiss nicht, ein alter Fotoapparat oder wer hat in seinem Keller Ski vom Urgrossvater, der damals noch den Dorfschreiner hergestellt hat, noch mit diesen Lederbändeln drüber. Es geht also eigentlich um ihre Schätze, die sie immer wieder gezügelt haben zum Beispiel oder auch bei der 10. Kellerentrümpelung einfach nicht weggeben haben, weil sie es nicht können haben, aus irgendeinem Grund. Uns interessiert, was das ist und warum sie eben daran hängen. Sie können jetzt anrufen auf 0848 440 222. 0848 440 222. Und wir können Ihnen dann vielleicht im Verlauf der nächsten Stunde sagen, auch aus Sicht vom Sammlungszentrum vom Schweizerischen Landesmuseum, ob das jetzt interessant wäre fürs Sammlungszentrum und möchten von Ihnen natürlich auch hören, was es ist und warum Sie so dran hängen. Also das in der nächsten Stunde.
Can't do arms I live.
live aus dem Sammlungszentrum vom Schweizerischen Landesmuseum senden wir hier von Affoltern. Ich sehe vor mir alte Spiess, alte Lanzen, mindestens 5 Meter. Dann hat es aufgestellt, gegenüber senkrecht. Die Spiess, die liegen, die anderen sind senkrecht gestellt. Andere Hellebarden und Sachen. Markus Leuthard, Leiter vom Sammlungszentrum, was sehen wir da gerade?
Also die Spiesse, die Sie beschreiben, das sind Teil vom kantonalzürcherischen Zeughaus, wo 1898 ins Landesmuseum gekommen ist. Also man hat dort zumal nicht wie heute die Waffen im Zeughaus gehabt und bei Bedarf ist man im Zeughaus geholt gegangen. Und das ist Teil von der Ausrüstung eigentlich gewesen.
Welche Epoche ist das?
Ja, das ist spätes Mittelalter bis in die Neuzeit hinein.
Jetzt sind wir hier in einem anderen Hallenteil, wo Militärgerätschaften sind, ein alter Weidling. Wir laufen hier drauf vorbei, erklären Sie uns oder erzählen Sie schnell, was wir sehen.
Also wir sind in dem Bereich, wo wir jetzt einfach sehr grosse Sachen drin haben. Eben militärische Zugfahrzeuge, die datieren aus dem Ende 19. bis Anfang 20. Jahrhundert. Wir haben eben Weidling, wir haben andere Wege da. Das sind alles Objekte, die zu gross sind, dass man es in sogenannte Anlagen eigentlich einlagern. Wir haben die da im Erdgeschoss seitlich durch grosse Türöffnungen ins Gebäude hineingebracht und die haben wir jetzt hier einfach offen aufgestellt. Sozusagen.
Sind zur Hauptsache Gerätschaft oder Wege, die man noch mit Ross gezogen hat? Wir stehen jetzt gerade vor zwei Leiterwegen, aber ich sehe dort im Hintergrund eine Kanone. Also das sammelt ihr?
Ja, das sind einfach Sammlungsbestände, die im letzten Jahrhundert in zwei grösseren Schüben ins Museum gekommen sind. Ich meine, das Militär und die Waffen ist ein Teil von der Schweizer Geschichte und die finden bei uns natürlich auch einen gewissen Niederschlag.
Panzer oder so, noch schwereres Gerät?
Nein, haben wir nicht. Für das gibt es ja auch den Verein Armeemuseum in Thun, der sich um diese Sachen kümmert. Wir haben ja in der Schweiz kein Armeemuseum, das muss man also noch sagen. Es sind verschiedene Anläufe unternommen worden und das ist bis jetzt nicht geglückt. Aber es gibt das Flügermuseum, eben in Thun werden auch Panzer gesammelt und so weiter. Aber das übersteigt unsere Ressourcen und Kapazitäten deutlich dann.
Merci Markus Leuthard, also der kurze Ausflug in die militärische Abteilung. Und das nächste da im Treffpunkt live aus dem Sammlungszentrum geht es dann um Ihre Schätze, was Sie auf dem Estrich oder im Keller unten haben. Was horten Sie und warum? Sachen und Ihre Geschichten gerade als nächstes.
Don't rush around, the world will wait for you, and too much time is lost on all the things we have to do. There's nothing more important, baby, right now than you and me, so come a little closer, darling. Turn the lights down low. And every day with you will hold a treasured memory. Your embrace could steal me forever, and nothing else matters when I hold you in my arms. The key to the world and me tonight.
Ich bin sehr gespannt da im Sammlungszentrum vom Schweizerischen Landesmuseum, der Bernhard Schüle und ich. Wir begrüßen mal Barbara Rauber. Guten Morgen, Frau Rauber.
Grüß dich miteinander.
Frau Rauber, gell, Sie sind in Jegensdorf daheim, habe ich mir sagen lassen.
Ja.
Und wo haben Sie denn jetzt so ein Gegenstand, ein Objekt gefunden, das Sie sehr, sehr dran hängen und wo alt ist?
Ja, also den habe ich schon als Kind in meinem Zimmer gehabt. Das ist ein Holzschlitten. Und mein Vater hat den Brauch gehabt, noch als Kind, aber er ist älter.
Was glauben Sie, wie alt der Schlitten ist?
Von 1904.
Wieso wissen Sie so genau? Ah.
Ja, die Zahl ist drauf.
Ist eingraviert. Aber können Sie uns beschreiben, wie er aussieht?
Also er ist nicht sehr gross, also nicht so wie ein Davoser Schlitten, den man jemanden kennt, oder einfach wie einen kleinen. Und er ist ganz aus Holz, also mit Holzbrettern. Und er hat unterdurch also Metallstängel mit Ringen dran, für was die genau sind, weiß ich nicht. Und Metallkufen hat er.
Wissen Sie, für was der Schlitten gebraucht worden ist? Zum Transportieren oder zum Freude an der Sache haben, um wirklich Schlitten zu gehen?
Das weiß ich nicht. Also mein Vater ist mit ihm Schlitten gelaufen, das hat er mal erzählt.
Ja.
Aber vorher zum Transportieren war es, weiß ich nicht.
Mhm. Was fasziniert Sie an dem Schlitten?
Ja. Also mir gefällt er einfach, so alte Sachen habe ich gern.
Aha.
Ja.
Und Sie haben gesagt, es steht im Zimmer bei Ihnen?
Ja, im Wohnzimmer.
Und haben Sie eine Pflanze drauf oder irgendetwas?
Ja, Lautsprecher vom
Veranstaltungsraum. Ah, Lautsprecher.
Ja, das ist eigentlich mehr Abstellfläche geworden.
Jetzt fragen wir doch mal den Herr Schüle, den Leiter vom Objektzentrum. Herr Schüle, Sie haben vorhin so ein bisschen lachen, dass im Wohnzimmer Boxen draufsteht. Warum?
Weil das vielleicht eine lustige Nutzung ist oder Zweitnutzung von so einem Objekt ist.
Ja, es ist schon nicht so am Zweck entsprechend vom Schlitten.
Ja, aber hauptsächlich, dass Sie Freude daran haben. Sind Sie schon mal darauf angesprochen worden, den Schlitten, dass man ihn abkauft oder dass Sie den vielleicht daran gedacht hätten, ihn ins Museum zu geben, weil Sie das Gefühl haben, das sei etwas Rares?
Nein, es hat eigentlich noch niemand etwas so gesagt.
Gut. Und Sie wollen ihn auch behalten?
Ja, also wenn er jetzt rar wäre und das Museum Interesse hat, würde ich ihn schon abgeben.
Ja, Herr Schüle.
Ja.
Ja,
Wie viele Schlitten habt ihr da bei euch?
Also wir haben eine grosse Sammlung von Schlitten, aber vor allem die Herrenschlitten, die sogenannten...
Die Hornschlitten?
Nein, Hornschlitten, das ist mehr für Landwirtschaft. Nein, die grossen Schlitten, wo so dekoriert sind und so weiter, auf denen haben wir eine ganz interessante Sammlung, wahrscheinlich eine der grössten in der Schweiz. Aber da handelt es sich um, wie ich es verstanden habe, um einen Rodelschlitten. Und jetzt ist gerade ein Zufall, aber ich habe gestern eine Mail bekommen von einer Kollegin, die eine Ausstellung vorbereitet, die mir gesagt hat, hast du einen Schlitten um 1900? Also, wir haben jetzt einen, ich kann ihr einen geben können, wir haben einen in der Sammlung, zwar so einen bekannten Typ, den Davoser Schlitten, wie man ihn kennt, aber das wäre jetzt ein anderer Typ. Und mit dem kann man zum Beispiel eben jetzt den Bereich Wintersport, vielleicht auch Anfänge von vom Tourismus und so, könnte man dokumentieren. Mhm. Und von dem her sicher ein interessantes Objekt.
Also ja, nicht vor, du, Frau Rauber, aber das haben Sie
nicht
vor, gell?
Ich nicht. Nicht.
Ich bedanke mich, dass Sie angerufen haben.
Bitte, danke.
Schönen Tag.
Gleichfalls.
Wiederhören.
Adieu,
Frau Rauber. Dann wäre jetzt Anne Rindlisbacher bei uns in der Sendung von Frauenkappelen. Guten Morgen, Frau Rindlisbacher. Hallo.
Ja, Frau Rindlisbacher, ist gerade der Moment, Tommy, ist sie uns rausgeholt?
Ist sie weggegangen? Haben wir den Regi Sager gerade noch über andere im Moment?
Im Moment nicht.
Also, dann würde ich vorschlagen, dann sage ich Ihnen einfach, was wir als nächstes vorhaben. Vielleicht, wenn noch zwei, drei andere Hörer reinkommen, sind die willkommen in der Stunde und wir nehmen sie dann ein bisschen später zusammen mit dem Herrn Schüle auf den Sender und schauen mal, was die Leute da für Schätze bei sich haben. Ich sage Ihnen, wie es weitergeht. Der Markus Leuthard vom Sammlungszentrum ist dann nochmal bei uns jetzt zu Gast und da reden wir so ein bisschen über die Bedeutung, die die Sammlung da hat im Sammlungszentrum vom Schweizerischen Landesmuseum. Ich gebe Ihnen nochmal die Nummern, die Sie anrufen können und uns erreichen können. 0848 440 222 0848 440 222. Wenn Sie wissen möchten, ob das Objekt, ein Schlitten, ist es jetzt vorher gewesen, einen Wert hat, einen historischen oder einen wissenschaftlichen, dann rufen Sie an. Es könnte ja sein, dass Sie im Keller oder auf dem Estrich oben irgend so etwas haben, wo Sie glauben, das ist spannend, das ist wertvoll aus historischer Sicht. 0848 440 222. Wir sind gespannt, wenn Sie uns anrufen.
Musik. mio letto scendi. L'amore è bello solo se lo fai con me. Allora che ti meravigli, come l'estate piena di luce tornerà la nostra storia. Sempre senza grida come un bacio, come la pioggia, il sentimento spegnerà la nostra rabbia, solo una goccia sopra il viso, poi ancora.
Sage einfach guten Morgen an Rindlisbacher.
Guten Morgen miteinander.
Sie läutet uns an von Frauenkappelen.
Ja.
Und jetzt sind wir natürlich gespannt. Ist es etwas, was Sie in der Wohnung haben, so wie die Frau vorher und die Boxen draufsteht? Oder haben Sie das im Estrich? Wo haben Sie es gefunden?
Ja, es ist im Haus. Also es ist im Keller, in einem Schaft versorgt. Mhm. Es ist ein altes Brezeleisen von meiner Schwiegermutter.
Was? Entschuldigung?
Ein Brezeleisen.
Ein Brezeleisen. Aha.
Brezeli machen.
Jawohl. Meines Waffeleisen ist das,
ja,
gell?
Genau.
Ja, genau. Ja. Okay.
Aha. Es ist ganz schwer, es ist aus Gusseisen und es steht auf einem runden Fuß auf einer Tortenplatte. Und was ich noch interessant finde, das Kabel ist noch so mit Faden oder Stoff umwickelt. Und dort, wo der Stecker ins Gerät eingesteckt wird, hat es zwei Polen. Das ist etwas, was ich eigentlich heute nie mehr gesehen habe.
Stecken Sie es amigs noch ein?
Nein.
Ja. Sicher nicht.
Herr
Schüle, das ist sicher auch besser, oder, wenn Sie es nicht einstellen.
Würde ich empfehlen, ja.
Ich habe jetzt gedacht, das sei eins, ich glaube, das gibt doch auch Sättig, wo man sogar noch in den Ofen reingeschoben hat, wo man dann einfach Glühung macht. Herr Schüle, hat es das auch noch gegeben?
Das hat es natürlich gegeben. Wir haben eine sehr grosse Sammlung von Waffeleisen, Brezeleisen. Die hat man zum Teil im Ofen geschoben, zum Teil auch auf der Platte, also auf dem oberen Teil vom Herd hat man sie gehabt. Und jetzt, da wir ja eine alte Sammlung haben, von diesen Eisen, aber noch keine elektrischen, wäre es natürlich eine gute Weiterführung von der Sammlung. Also sicher ein interessantes Objekt.
Ja. Frau Rindlisbacher,
ja?
Würden Sie das Waffeleisen Schweizerischen Landesmuseum zur Verfügung stellen?
Sehr gerne, ja.
Sehr gerne sogar. Jetzt habe ich gedacht, Sie sagen, nein, ich hänge an dem. Sie müssen also ja nicht, wir wollen sie nicht nötigen, gell?
Nein, also ich finde, wenn man es für eine grössere Öffentlichkeit, was interessant ist, dann gebe ich es wirklich gerne.
Ich kann Ihnen sagen, es kommt die gute Hand an. Alle Leute, die ich bis jetzt getroffen habe, also nur top. Und man wird sicher ein schönes Plätzchen finden. Wo kommt es denn her, Herr Schüle, wenn es jetzt tatsächlich dann von der Frau Rindlisbacher daher auf Affolter kommt?
Das sind Sachen, die zuerst in Affoltern kommen. Da werden sie inventarisiert, fotografiert. Auch da wird geschaut, ob man restauratorische oder konservatorische Massnahmen muss treffen muss. Und dann kommt das im Fundus. Und aus dem machen wir dann Ausstellungen, Wechselausstellungen. Oder es wird gezeigt, permanent. Es kommt ganz darauf an, welches Objekt und welche Ausstellung jetzt im Aufbau ist und so. Aber die Objekte, die da sind, die werden alle gebraucht für Ausstellungen, für Präsentationen. Mhm. Und in diesem Rahmen würde man sicher so etwas zeigen können.
Dann nehmen wir einfach Daten von der Frau Rindlisbacher entgegen und ihr setzt da mit ihr in Verbindung.
Sehr gerne.
Frau Rindlisbacher,
danke,
ich danke herzlich. Im Namen des Schweizerischen Landesmuseums hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir da jetzt etwas können vermitteln können. Und Sie müssen sich dann irgendwann halt trennen von dem Waffel.
Ja,
also. Danke, dass Sie angerufen haben. Merci.
Guten Tag. Adieu.
Guten Tag auch. Und wir begrüßen in der Sendung jetzt Jacqueline Mosimann von Liebewil. Guten Morgen.
Guten Morgen miteinander.
Frau Mosimann, was ist es bei Ihnen, was Sie da entdeckt haben und was Sie als wertvoll anschauen?
Es ist ein, sagen wir mal, ein Zwillingsbänkli. Es ist wirklich ein kleines Bänkli, wo zwei Kinder nebeneinander draufhocken können. Und das Spezielle ist, es hat zwei Löcher drinnen. Es sieht so aus, als hätte man früher drunter Hefeleute, also dass es ein WC wäre für die Zwillinge. Ob das wirklich so ist, weiss ich nicht.
Eine Stereotoilette aus früheren Zeiten?
Ja.
Das gibt es ja nicht.
Das hat man mir so erzählt. Ich weiss nicht, ob es wirklich für das ist gebraucht worden, weil man sieht, okay, Vorrichtung, das wäre angemacht gewesen. Unter. Vielleicht hat man so einfach rausgeschnitten für Pflanzenkübel drin, keine Ahnung. Aber wir haben dann immer Zwillingshefeli-Bänkli.
Woher haben Sie das Zwillingshäfeli-Bänkli?
Ja, als ich Kind war, hatte meine Mutter viele antike Gegenstände in der Wohnung gehabt, die sie auch verkauft hat. Und das war ein so ein Gegenstand, den wir in die Wohnung bekommen haben. Und ich habe mich einfach in den verliebt und wollte den nicht mehr hergeben. Und habe etwa vor 30 Jahren meiner Mutter den abgekauft mit meinem Sackgeld. Etwa für 200 Franken war es dann wert gewesen.
Und wo steht er bei Ihnen?
Jetzt ist es im Kinderzimmer und sie benutzen das mit einem kleinen Tischli. Sie einfach Brettchen bastelt, um oben drauf zu legen, dass sie da nicht in das Löchli runtergehen.
Also die Häfeli haben Sie noch nie im Betrieb
gehabt? Nein, das hat ich nicht begegnet, nie.
Jetzt, der Herr Schüle hat uns jetzt natürlich auch zugelassen und er hat die ganze Zeit sich in die Stirn falten gelegt. Das haben Sie noch nie gehört, so etwas oder gesehen, Herr Schüle?
Nein, das ist ein Objekt, das ich nicht kenne. Auf alle Fälle nicht für Kinder. Ich finde es interessant. Mich würde zum Beispiel, wenn die Besitzerin von diesem Objekt ein Foto hätte und mir die Foto würde schicken oder mailen, würde es mich natürlich interessieren, schon rein aus
wissenschaftlichem Motiv, Interesse. Ja.
Und sicher auch meine Kollegin, die die Möbelsammlung betreut. Auch für sie wäre es sicher interessant, so mal etwas, so ein Objekt zu sehen.
Können wir das einrichten, Frau Mosimann, dass Sie uns würden das Foto schicken per Internet?
Ja,
Digitalkamera.
Ich kann ein paar
Foto
machen und die mailen.
Also gut, dann würde die Regie Sager auch schnell Ihre Daten entgegennehmen und dann können wir das nachher so weitervermitteln und dann kommen Sie vielleicht noch zwei, drei Informationen dazu, über was das tatsächlich ist, ob das ein Doppelhäfeli ist oder wie und was auch immer. Es ist ja auch noch schön, dass wir Ihnen den Service bieten können. Merci vielmals, Frau Mosimann.
Ja, das würde mich sehr interessieren. Merci vielmals.
Also, einen schönen Tag noch, wiederhören.
Gleichfalls, merci, wiederhören miteinander.
Dann sind wir mit der Franzi Koch von Toffen verbunden. Guten Morgen, Frau Koch.
Kech, nicht doch.
Kech?
Ja.
Oje, Kech, ich habe falsch geschrieben in dem Fall. Frau Kech.
Ja.
Von Toffen, das stimmt aber.
Ja, das stimmt.
Was ist es bei Ihnen, was Sie
bei sich haben? Seit Jahrzehnten haben wir ein uraltes Glättiöfeli. Und das hat man früher im Berner Oberland um die Jahrhundertwende, hat man das in den Glättereien gebraucht. Da hat man können einführen. Hat es ein Schublättchen. Es hat drei Beine. Es ist Gusseisen. Und die Glätteisen hat man einfach eins ums andere, wo wieder heiss war, hat man es wieder genommen und mit dem geglättet. Und das hat hinten so einen, oben hat man können das Holz rein tun und oben runter einführen und unten hat man einfach die Glätteisen ringsum genommen, das, was heiss war, hat man sie mit dem geglättet. Glätteisen das heisst, haben noch so ein Zwei drauf, ein Schweizer Kreuz. Und die Füße haben so einen, wie einen Löwenkopf unten dran. Mit Bart, ne? Es ist so wie ein, auch in der Tartermantel. Und darum hat es mich Wunder genommen, ob es noch mehr von denen rum hat.
Da fragen wir doch gerade den Herrn Schüle. Herr Schüle?
Ja, also es ist sicher ein bekanntes Objekt. So, es ist so im Prinzip so ein Öfeli, muss man sich vorstellen, wo man geführt hat und wo mit dem die Glätteisen hat können immer wieder heizen. Sie sagen, Frau Kerchs hat 3 Glätteisen. Das ist für
es
mich eher selten.
Also ah, es hat sechs.
Eben, ja, dann ist mir absolut bekannt. Also das ist etwas, was noch öfters zu finden gibt, so auf dem Flohmarkt oder so. Das finden wir von Zeit zu Zeit. Wir haben, so viel ich weiss, 2 auf jeden Fall, wenn nicht 3 in der Sammlung.
So eine Vorform von einer Docking Station. Wie früher hat es, glaube ich, sogar noch Glätteisen gegeben, wo man Kohle direkt reingetan hat.
Oder einen warmen Stein oder verschiedene
genau.
Sachen.
Ja. Dort hat man das Glätteisen also vorgewärmt und hat dann eine Zeit lang können damit glätten.
Genau.
Frau Kech, was für einen Wert hat jetzt die Glätteisen-Station für Sie?
Also ich habe sie einfach da im Zimmer und wir haben das immer Ich behalte es noch so lange, dass ich lebe, und nachher weiss ich nicht, was die Kinder mit wissen.
Sie gehen es weiter auf jeden Fall. Haben dein Kind schon ihr Interesse angemeldet?
Ja, also der Sohn schon. Er hat auch schon noch Interesse an diesem Öffeli. Aber eben, ich hätte noch das zweite, wo man dann noch müsste wieder in Vordermann bringen, dass man es einfach wieder
restaurieren.
Schön den Zweck machen. Ich weiss nicht, vielleicht, dass man das mal, wenn jemand Interesse hat, dass sich das hier melden können.
Ja. Wie ist es denn mit dem Interesse, Herr Schüle, vom Landesmuseum oder Sammlungszentrum?
Wir sind natürlich bestrebt, unsere Sammlung zu diversifizieren, so viele verschiedene Objekte wie möglich zu sammeln und nicht mehrmals die gleiche. Von dem her, dass ich so schon auswendig weiss, dass wir mindestens 2 haben, ist das Interesse für uns jetzt nicht so hoch.
Also, Frau Kech, danke, dass Sie angerufen haben.
Danke euch.
Ich wünsche einen ganz schönen Tag.
Ebenfalls, merci.
Und allen anderen, merci vielmals auch fürs Interesse, dass man sich da bei uns gemeldet hat. Ich schlage vor, jetzt machen wir Musik und dann sind wir noch kurz mit Markus Leuthardt nochmal im Gespräch und schauen mal an, was eigentlich die Sammlung da so national für eine Bedeutung hat. Das als Nächstes.
You can dance every dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight. You can smile every smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, I know that the music's fine, like sparkling wine. Go and have your fun, laugh and sing. But while we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So, oh, darling, save the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I will never, never let you go. I love you oh so much. You can dance, go and carry on till the night is gone and it's time to go. If he asks if you're all alone, can he walk you home? You must tell him no. Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. Save the last dance for me. The music's fine like sparkling wine. Go and have your fun, laugh and sing. But while we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. So don't forget who's taking you home or in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh baby, won't you save the last dance for me. That you'll save the last dance for me. Save the last dance, the very last dance for me.
Vielleicht wandert schon gleich ein Brätzeli eisernen Hals mit einem Zweipolstecker und einem Kabel, das so ein bisschen ausgefranzt ist. So habe ich es einmal zurückgehalten. Von der Frau Rindlisbacher hat sie, glaube ich, geheißen, von Frau Kappeler, daher auf Affolter am Albi, sein Sammlungszentrum. Markus Leuthard, Leiter vom Sammlungszentrum. Ganz konkret, was passiert jetzt in so einem Fall? Wie geht man da vor? Wird es per Post geschickt? Muss es die Person bringen? Oder wird es abgeholt? Wie läuft es?
Also mit Post schicken wir nichts. Schicken. Also die Schweizer Post ist also sehr zuverlässig, aber wir tun unsere Objekte gerne selber in die Finger einpacken, transportieren. Dann werden wir mit der Frau Windisbacher Kontakt aufnehmen, nochmal die Modalitäten mit ihr erklären. Und wenn sie das tatsächlich uns schenken will, und wir sie gerne entgegennehmen, dann gehen wir das auch holen.
Wunderbar. Jetzt ein Waffeli oder ein Brätzeli zusammengehört oder so ein Stereo-Toilettenbänkli von früher, allenfalls ein Doppelbänkli. Was haben wir noch gehabt? Ein Schlitten. Hier, wo wir stehen, hat es Holzmöbel. Weiterhin haben wir auch schon angeschaut. Gerätschaften, Militär etc. Wenn ich Sie jetzt einfach ganz simpel frage, was hat denn das für eine Bedeutung für die Schweiz, so eine Sammlung?
Ich glaube, die Bedeutung von dieser Sammlung hier im Schweizerischen Landesmuseum ist einfach die weite Spanne von den Objekten, die wir haben. Also die ältesten Objekte sind im Bereich von der Archäologie. Die gehen zurück bis fast 10'000 vor Christus. Und wir sammeln bis zum heutigen Tag. Und ich glaube, diese umfassende Sammlung, das ist wirklich eigentlich das, was auch die Bedeutung ausmacht. Innerhalb von dieser Sammlung hat es natürlich Bereiche, die extrem bedeutend sind, vom Kunsthistorischen, vom Technischen her, aber auch von der Kompaktheit, sagen wir mal so. Wir haben eine sehr umfangreiche Zinnfiguren, aber auch Zinngefäßsammlung, eine sehr bedeutende Silbersammlung, dann von der Textilien wollte ich gar nicht reden, wo wir also wirklich ganz bedeutende Sammlungsbestände haben, auch Kostüme zum Teil, bis jetzt ins 20. 21. Jahrhundert. Und das sind eigentlich die bedeutenden Sachen. Historische Fotografie, Grafik natürlich nicht zu vergessen, auch die Numismatik, Münzsammlung ist sehr bedeutend. Also ich glaube, es sind so Einzelaspekte, aber die wirkliche Bedeutung von dieser Sammlung ist wirklich die weite Spanne von fast 10'000 vor Christus bis heute.
Was haben eigentlich Sie für eine Vorbildung oder für eine Befähigung, als da als Leiter aufzutreten? Sind Sie Historiker? Woher kommen Sie?
Also ich komme aus dem Bereich von der Konservierung, Restaurierung. Ich habe über 10 Jahre lang im archäologischen Metallfund, Bodenfund bearbeitet und bin dann nachher in die Leitungsfunktion aufgestiegen im Landesmuseum.
Wir haben jetzt heute hierher gekommen, sind immer noch da. Während wir geredet haben, vorher ist so eine Gruppe geführt, da durchgelaufen. Kann auch Herr und Frau Schweizer hierher kommen und sich vor Ort ein Bild machen. Natürlich nicht so schön aufgemacht wie in einem Museum, sondern eine Lagerhallenatmosphäre. Ich habe es vorher schon gesagt. Ist das möglich?
Ja, das ist möglich. Also wir machen öffentliche Führung. Wir sind kein Museum in dem Sinn. Also das heisst, man kann nicht einfach so zu uns kommen. Wir haben keine Öffnungszeiten in dem Sinn wie ein Museum. Aber wir führen Führungen durchführen. Jeden dritten Mittwoch vom Monat haben wir 18.30 Uhr eine öffentliche Führung. Die sind auch auf unserer Homepage ersichtlich und in der Kulturagenda, in unserer Zeitschrift, kann man das anschauen. Und dort ist einfach Anmeldung erfordert. Das kostet 10 Franken pro Person. Wir machen aber auch Gruppenführungen mit Gruppen bis zu 25 Personen. Führungen machen und wir haben dieses Jahr jetzt schon allein bis Ende Juli fast 1'300 Personen da gehabt, die wir geführt haben in Gruppen und weitere 36 Führungen sind bis Ende Jahr schon fest geplant.
Gibt es ein Lieblingsobjekt bei all diesen riesigen Gerätschaften und Sachen, die da lagern?
Nein, ich muss Ihnen sagen, ich habe kein Lieblingsobjekt.
Gibt es eine Lieblingszeit, die Sie haben?
Ja, gut, ich komme ein bisschen aus der Archäologie. Ich finde die Archäologie natürlich nach wie vor etwas Spannendes. Aber ich finde auch andere Bereiche ganz etwas Lässiges. Also ich denke gerade auch die historischen Fotografien ist etwas ganz Spannendes. Aber was mich eigentlich fasziniert, ist einfach die Vielseitigkeit von dieser Sammlung. Und auch wenn man jetzt da tagtäglich schafft und viel mit diesen Objekten zu tun hat, gibt es keinen Tag, wo man nicht wieder etwas Neues entdeckt. Und ich glaube, das ist natürlich irrsinnig spannend.
Merci vielmals. Wir haben etwas weiter Spannendes noch vor. Das haben wir schon ein paar Mal gehört. Das Wort konservieren, das ist ganz etwas Wichtiges. Wir haben als nächstes Vera Hubert bei uns im Treffpunkt. Sie ist Konservierungsforscherin, wie sie schafft und an was sie gerade dran ist. Das erfahren wir hier im Treffpunkt gerade als nächstes. Konserviert man etwas? Das ist natürlich ganz eine wichtige Frage. In einem Sammlungszentrum vom Schweizerischen Landesmuseum begrüßen in der Sendung Vera Hubert. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir haben hier auf einem kleinen Tisch vorbereitet. Einerseits ein Foto, Frau Hubert. Und da sieht man, das ist eine Vergrößerung, ein Schmuckstück und ein grünes Licht. Ist das ein Laser?
Ja, genau. Das ist also hier eine merowingische Fibel, die untersucht werden sollte. Man wollte wissen, es befinden sich Einlagen da drin, rote Einlagen, und man wollte wissen, sind das, ist das Glas oder sind das vielleicht Granate? Und das wird.
Darf ich schnell unterbrechen? Zwei Wörter, merowingisch und Fibel. Zuerst vielleicht merowingisch.
Oh, ich bin keine Historikerin. Also man schätzt diese Fibel, sie ist in einem Frauengrab gefunden worden im Kanton Solothurn. Mhm. Und man schätzt sie eben auf die Zeit der Merowinger irgendwann zwischen 400 und 700. Ja.
Ist ja perfekt, dann haben wir schon mal eine Vorstellung. Aber was ist eine Fibel? Ich habe gemeint, das ist ein Buch.
Nein, eine Fibel in dem Fall ist ein Schmuckstück, was Einlagen hat, was teilweise auch benutzt wurde, um zum Beispiel Kleidungsstücke zu verschließen.
Also wie eine Spangen oder
ja,
so?
Ja. Mhm.
Und jetzt also untersuchen Sie mit dem Laser, was das für Materialien sind?
Genau. Mit dem Laser hier in dem Fall, das ist ein sogenanntes Raman-Spektrometer, kann man solche Edelsteine untersuchen. Man kann auch Korrosionsprodukte und viele andere Dinge untersuchen, und man kann sogar... Man hat in diesem Fall festgestellt, dass es sich um Granate handelt, und man kann sogar, wenn sich in den Granaten Einschlüsse befinden, diese Einschlüsse noch untersuchen, ebenfalls mit dem Gerät, und kann danach sogar in Zusammenarbeit vielleicht mit den Geologen der ETH feststellen, wo die Granate eigentlich herstammen.
Jetzt habe ich eine naive Frage, warum muss man dann überhaupt wissen, was es für Material ist?
Weil es wissenschaftlich auf jeden Fall interessant ist und weil man vielleicht auch wissen möchte, ob es sich um eine Fälschung handelt.
Sie sind ursprünglich Chemikerin, haben jetzt da aber gerade das Beispiel gezeigt, was Sie mit Laser schaffen. Was für Techniken müssen Sie beherrschen?
Also wir sind im Labor ausgestattet mit den modernsten Techniken, verschiedenen Techniken im weitesten Sinne für die Materialuntersuchung. Wir untersuchen für die Kuratoren und für die Konservatoren die Museumsobjekte, zum Beispiel auf Korrosionsprodukte, auf Bemalung. Wir untersuchen Pigmente und so weiter und so weiter. Und das Ganze ist so ausgelegt, dass es möglichst zerstörungsfreie Methoden sind. Das sind also chemisch-physikalische Methoden, die möglichst so angewendet werden können, dass den Objekten kein Schaden entsteht. Und man muss dafür eigentlich eine Ausbildung haben, eine chemisch-physikalische Ausbildung, die also im analytischen Bereich breit gefächert ist, sage ich mal.
Also eine riesige Technologie, wenn ich das richtig verstanden habe, eine teure Apparatschaft, die es dazu braucht. Entdeckt ihr dann Vielfältigungen?
Nein, zum Glück nicht. Nein, also in diesem Fall war das so die Frage eben, also man wollte für die Geschichte dieses Schmuckstücks wissen, ist es tatsächlich Edelstein oder ist es vielleicht doch gefärbtes Glas, oder man will wissen, was für Korrosionsprodukte haben wir, man will wissen, woraus bestehen diese Pigmente, wie kann also dann der Konservator dieses Gemälde konservieren oder auch restaurieren, und viele Dinge in dieser Art. Also es sind im weitesten Sinne Materialuntersuchungen für Fragen der Konservatoren, Restauratoren, für Fragen der Kuratoren, was den wissenschaftlichen Bereich betrifft. Wir machen aber auch Projekte zusammen mit anderen Institutionen. Also wir arbeiten mit Institutionen wie der ETH und dem Paul-Scherrer-Institut zusammen für Untersuchungsmethoden, die wir selbst im Labor nicht haben. Also haben größere Forschungsprojekte mit denen auch zusammen. Und nicht zuletzt auch sehr wichtig, wir machen Voruntersuchungen. Jetzt soll ja zum Beispiel die neue Dauerausstellung aufgebaut werden im Landesmuseum. Und da werden sämtliche Materialien, die dort verwendet werden, für Bau, für Vitrinen, für, sage ich mal, Stoffe, die in den Vitrinen ausgelegt werden und so, werden darauf getestet, ob die nicht irgendwelche schädlichen Stoffe emittieren, die also den Museumsobjekten, den Ausstellungsobjekten schaden könnten.
So normale Menschen wissen, dass zum Beispiel die Ägypter ihre wichtigen Leute mumifiziert haben. Das ist ja auch eine Art Konservierung, das ist eine Technik, da weiss man ein bisschen etwas drüber. Und man weiss vielleicht noch, dass zum Teil Bilder, Fresken oder so aufgefrischt werden, dass man das machen kann. Was man aber sicher nicht wissen, ist, was gibt es denn für neue Techniken? Nehmen wir ein Beispiel, Sie haben das Bild erwähnt. Wie tut man denn ein Bild heutzutage konservieren? Was für Möglichkeiten gibt es da und wie lange hält das her?
Also eigentlich kann ich über diesen Bereich gar nicht so viel sagen, weil das sind eigentlich die Gemäldekonservatoren, die dazu die Auskunft geben könnten.
Sie müssen doch sagen, wie, dass Sie das mitmachen, oder nicht?
Nein, nein, das sage ich Ihnen nicht. Das wissen die schon selber. Dafür sind die ausgebildet. Ich bin dafür ausgebildet, dass ich Ihnen sagen kann, welche Pigmente auf so einem Bild verwendet worden ist, welches Bindemittel. Sie versuchen also möglichst originalgetreu natürlich zu restaurieren. Also wenn ein Gemälde einen Schaden hat, wenn irgendwo Farbe abblättert, dann müssen Sie vorher wissen, welches Bindemittel ist verwendet worden, welches Pigment ist das überhaupt, eventuell welcher Schutzüberzug ist da drauf, um entsprechend reparieren zu können.
Also. Sie analysieren, aus was ist es gemacht, geben das weiter. Meine Forscherin war, dass Sie dann irgendeinen Lack, einen Spray entwickelt, den man drüber tun kann, und dann ist es versiegelt für die Ewigkeit.
Nein, nein, also das ist überhaupt nicht unsere Aufgabe. Wir liefern die Informationen, die eben die Konservatoren brauchen, um dann weiter nach ihrer Ausbildung mit den Objekten verfahren zu können.
Jetzt würde ich gerne noch etwas Zweites, was Sie mitgebracht haben, anschauen. Ich beschreibe es mal. Handteller gross, also es hat in der Handfläche hat's Platz. Es ist vielleicht 2-3 cm breit und es ist ein Fisch. Was ist das genau?
Das kann ich Ihnen gar nicht genau sagen. Tut mir leid. Also das ist ein Objekt, was wir häufig zum Demonstrieren solcher Techniken hernehmen. Das handelt sich jetzt hier um eine Kopie. Und das ist auch eine Fibel, also auch ein Schmuckstück, was... Aus welcher Zeit das allerdings stammt, kann ich nicht sagen. Aber solche Objekte sind gerne als Kopien auch zum Beispiel im Museumsshop verkauft worden. Also die sind dann doch sehr beliebt.
Was ist die Herausforderung in Ihrem Beruf, in diesem Teilbereich als Konservierungsforscherin?
Also wir sind einerseits natürlich bestrebt, unseren Partnern, den Konservatoren und so weiter, die Antworten zu liefern, die sie brauchen, um ihre Arbeit machen zu können. Und wir sind andererseits sehr auch damit beschäftigt, in Richtung präventiver, sogenannter präventiver Konservierung zu forschen. Wir haben mehrere Forschungsprojekte. Das soll also, man möchte eigentlich nicht restaurieren müssen, man möchte eigentlich nur so weit die Bedingungen schaffen, dass ein Objekt nicht weiter irgendwelche Schäden erleidet. Und dazu muss man auch gewisse Voraussetzungen treffen. Man muss zum Beispiel, oder wir untersuchen zum Beispiel auch die Qualität der Raumluft in solchen Lagerräumen und so weiter. Also es ist ein sehr breit gefächertes Aufgabengebiet. Und die Herausforderung ist eigentlich, dass jeden Tag neue Fragen kommen und jeden Tag neue Probleme auftauchen, die dann irgendwie gelöst sein wollen. Und das ist aber auch das, was sehr viel Spaß daran macht.
Jetzt habe ich gedacht, wo bildet sie sich denn weiter? Also studieren kann man das nicht. Gibt es da einen Austausch international? Wie machen Sie das?
Ja, internationalen Austausch gibt es natürlich auch. Wir sind also auch beteiligt an einem EU-Projekt, was jetzt gerade, Gott sei Dank, genehmigt worden ist. Da geht es auch um die Entwicklung von solchen Raumluftüberwachern letztendlich. Es finden also sehr viele internationale Konferenzen statt, an denen wir auch teilnehmen, wo dann ein Erfahrungsaustausch stattfindet. Wir lernen natürlich auch viel von unseren Kollegen. Wir können auch die einschlägige Fachliteratur studieren, sofern wir dafür die Zeit überhaupt finden. Und man lernt eigentlich auch am Objekt, an der Fragestellung, an der Problemstellung.
Jetzt habe ich Sie da ein paar Minuten versummt. Sie haben sehr spannende Auskunft gegeben. Jetzt gehen Sie zurück. An was für eine Arbeit sind Sie jetzt gerade?
Ich muss schnell.
Sie muss schnell sortieren.
Ich bin gerade aus den Ferien zurück. Wir sind im Moment dabei, für das Baudepartement in Basel eine Wandmalerei zu untersuchen, die dort in einem öffentlichen Gebäude restauriert werden muss. Und die brauchen Auskünfte darüber, auch mit welchen Schutzüberzügen das gefestigt worden ist, um eben das restaurieren zu können. Das ist in einem sehr schlechten Zustand. Wir haben außerdem eine Reihe von Bronzeobjekten aus dem Kanton Zürich, also archäologische Bronzeobjekte untersucht kürzlich in Zusammenarbeit mit der Kantonsarchäologie, um da eventuell Herkunftsbestimmung leisten zu können.
Das heißt, Sie haben so ein mobiles, kleines Labor, wo Sie so vor Ort Sachen können oder nicht? So in einem Koffer rein, stelle ich mir das falsch vor?
Nein, leider nicht. Das gibt es auch, aber wir haben, bei uns ist alles stationär im Labor. Wirklich sind große Geräte, teure Geräte, die auch entsprechend teilweise Stromversorgung, Gasversorgung und so weiter brauchen und daher nicht bewegt werden können. Nein, die Objekte werden uns von der Kantonsarchäologie zum Beispiel gebracht zur Untersuchung und werden dann wieder zurücktransportiert.
Also dann guten Einstieg nach der Ferien. Merci vielmals, Frau Hubert, für die Auskünfte. Und wir machen noch Schlussrunde da aus dem Sammlungszentrum vom Schweizerischen Landesmuseum. Ja, wahrscheinlich 3,5-4 Minuten.
Davids Vater ist Pfarrer gsi, bei den Hausbesuch ist der David dabei. Wenn die Eltern haben angefangen zu debattieren, hat er mir gesagt, komm, wir gehen spazieren. Und wir sehen prüfen auf den Waldrand. Und ich habe seine Augen gesehen. Nur der Herrgott weiss, was dann ist geschehen. Der Einzige, der mich kennen berieren, ist der Sohn von meinem Pfarrer gewesen. Der Einzige, der mich kennen verfeiern, ist der Sohn von meinem Pfarrer gewesen. Er ist gewesen. So ist gewesen. Immer Bros ist nicht einfach zu machen. Ich habe mir mega, ich hab's probiert. Und er verzählt mir himmlische Sachen. So schön, wenn ich's noch nie hab gehört.
Nimm mich in den Arm, mit auf den Küssen. Freut mich, wie es uns heute Abend wissen. Der Einzige, der mich kann operieren. Das ist der Sohn von meinem Vater gewesen. Der Einzige, der mich kann verwirren. Ist der Sohn von meinem Vater gewesen. Er ist gewesen. So ist sie. Oh, der Blick in seine Augen, wie ich da noch vor mir sehe, stellt mir die Krise, die ich gerne hatte. Nimmt sich Zeit, fährt Zeit zu gewinnen, sagt Männer, sie für ewig meine. Wir können zusammen noch so viel lernen, wenn du verliebst, kannst du dich nicht wehren. Oh, der Einzige, der mich kann operieren, das ist der Sohn vom Vater gewesen. Der Einzige, der mich kann verfehren, das ist der Sohn vom Vater gewesen. Er ist gewesen. Der Sohn ist gewesen. Der Einzige, der mich kann operieren, ist der Sohn vom Vater gewesen. Der Einzige, der mich kann verfehren, das ist der Sohn vom Vater gewesen. Er hat geredet mit Engelszunge und schließlich ist mir gelungen. Der Einzige, der mich kann operieren, der Sohn vom Pfarrer. Er ist gewesen, der Einzige.
Das ist der Sohn vom Pfarrer.
Sohn vom Pfarrer. So ist sie. Er ist gewesen.
Das ist der Sohn vom Pfarrer. Das ist der Sohn vom
Ein paar Minuten vor den 11 ist es, wir senden live aus dem Sammlungszentrum vom Schweizerischen Landesmuseum. Ich bin nochmal mit dem Markus Leuthard, dem Leiter vom Sammlungszentrum, im Gespräch und nochmal kurz mit dem Bernard Schüle, Kurator und Leiter vom Objektzentrum. Was wir gar noch nicht geklärt haben, ist, was habt ihr eigentlich für eine Beziehung? Wer ist von wem der Chef?
Also ich bin der Chef, ich habe Gesamtverantwortung, bin auch Leiter vom Bereich der Konservierung.
Also der Markus Leuthard ist der Chef von Herrn Schüle, aber sie lachen beide. Ich glaube, das ist nicht so, wie man sich das vorstellt, so chefig und untergebenen und so. Ich möchte noch am Schluss Sie auf etwas ansprechen, und ich vorher auch schon Ihre Mitarbeiter gefragt habe, der Austausch mit dem Ausland. Also gibt es ähnliche Sammlungszentren in Frankreich, in Italien oder vielleicht in Übersee, wo man schauen kann, wie die das machen?
Also im Moment kann man sagen, nein, es gibt es nicht. Es gibt eine ähnliche Institution in Dänemark, die auch ähnlich wie wir die Sammlungen, Depot, dann die Arbeitsplätze von den Personen, die mit den Sammlungen arbeiten, so zusammengeführt hat. Aber in, ich sage jetzt mal, im näheren Ausland, Mitteleuropa, gibt es das in dem Sinn nicht. Es ist im Gegenteil so, dass im Moment sehr viele Leute aus dem Ausland, aber auch aus dem Inland, zu uns kommen, schauen, wie wir jetzt das hier gemacht haben. Weil es gibt ganz ähnliche Projekte natürlich, sowohl im Inland wie im Ausland.
Sind denn wir Schweizer besonders versessen darauf, unsere Vergangenheit möglichst können festzuhalten, damit wir dann zurückschauen können? Sagt das etwas über uns Schweizer aus?
Nein, ich glaube nicht. Das ist eine Entwicklung, die alle Museen durchgemacht haben. Sie müssen sich vorstellen, 1898, als das Landesmuseum gegründet worden ist, hat man eigentlich schon Platznot gehabt. Also man ist in ein neues Museum eingezogen und hat schon Platznot gehabt. Man hat 1905 schon müssen externe Räume anmieten. Das ist dann immer so weitergegangen. Bis jetzt am Schluss haben wir in Zürich selber 7 verschiedene Standorte gehabt, mit Depot, mit Arbeitsplätzen, mit Labor, mit Konservierungsatelier. Und das ist dann einfach irgendwann einmal einfach nicht mehr gegangen. Man kann so etwas nicht vernünftig betrieben, die Leute sind weit auseinander. Und ganz ähnlich ist es auch anderen Museen gegangen. Und dann sind wir jetzt sicher vielleicht die Ersten gewesen, die einfach so konsequent jetzt die Möglichkeit gehabt haben, das Zeughaus umzunutzen und so konsequent das jetzt zusammenzuführen.
Wir führen in die Zukunft schauen, Bernard Schüle. Wir haben vorher schon gehört, im Verlauf von diesen 2 Stunden Platzverhältnis werden irgendwann einmal zu eng. Es ist ja jetzt schon recht voll da. Gibt es neue Arten mit den neuen Technologien, wie man vielleicht in Zukunft wird Sachen für die Ewigkeit oder für eine lange Zeit konservieren? Ich denke da vielleicht an 3D-Animation oder was weiß ich. Geht das so ein bisschen in die Richtung?
Nein, man kann nicht sagen, dass es in diese Richtung geht. Weil, wissen Sie, die grosse Eigenschaft der Museen ist, dass sie effektiv mit Objekten arbeiten. Sicher wird der Informationsgehalt in Zukunft durch viel andere Systeme vermittelt als durch die Museen. Da werden die Museen vielleicht ein paar Besucher verlieren zugunsten von anderen Systemen. Aber die Museen sind am Schluss doch die einzigen, die noch Objekte haben, wo die Realität da ist. Und ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Argument für die Zukunft der Museen.
Der Gegenstand muss da sein, man muss es fast schon anlangen. Das ist ja den Museen leider verboten.
Genau, anschauen, aber nicht anlangen.
Nur mit den Augen schauen, das haben wir früher schon gelernt, das ist so. Markus Leuthard, wie finden Sie eigentlich Ihre Fachleute? Das haben jetzt alle extrem kompetent Auskunft gegeben, engagiert haben sie gewirkt, angefressen, wenn ich das so sagen darf, von Ihrem Beruf. Wie finden Sie die Leute?
Ja, toll natürlich. Nein, es ist ein ganz tolles Team, wo wir da haben können aufbauen, mit sehr viel Erfahrung und wo wirklich ihre Kompetenzen da auch reinbringen. Ja, es ist so, also wir arbeiten gerne da, es ist eine große Motivation da, es ist natürlich auch eine sehr privilegierte Situation, das muss man auch sagen. Ich glaube, wir können einfach Alltag wirklich dahin arbeiten und finden es total lässig, dass wir das überhaupt machen dürfen. Und das kommt durch und das sieht man auch in der Arbeit. Und nein, ich bin stolz auf das Team und freue mich jeden Tag.
Wenn Sie suchen, gibt es eine Ausschreibung oder wie viel kommen Sie zu den Leuten?
Ja, wenn wir suchen, dann machen wir eine Ausschreibung auf den einschlägigen Plattformen natürlich. Wir sind ja auch verbandsmäßig engagiert und organisiert und dann tut man das dort ausschreiben und so laufen dann eigentlich die Ausschreibungen und so tun wir auch die Leute rekrutieren.
Jetzt haben wir noch schnell eine Frage, die reingekommen ist per Mail. Und nämlich fragt Frau Astrid Ulrich, sie hat eine Barbie-Puppe von 1964 mit Originalschachteln und Kleider. Und sie fragen dann nach dem Sammlerwert, Herr Schüle. Aber das interessiert Sie eigentlich gar nicht so, gell, Sie?
Ja, also Barbie-Puppen sind interessant, weil die haben eine ganze Generation markiert. Von dem her ist sicher ein Zeuge von einer bestimmten Zeit in diesem Bereich, also im Bereich von der Kinderspielzeuge und so. Von dem her sicher ein interessantes Objekt.
Aber Sie wären der Falsche, eben zum Fragen, was es für einen monetären Wert hat. Sie interessieren sich für das Wissenschaftliche.
So ist es. Und wir dürfen ja gar keine Schätzungen in dem Sinn machen. Das ist auch eine Vorschrift, die es gibt. Für das gibt es andere Institutionen, die Schätzungen machen, Auktionshäuser und so weiter.
Gut, also dann muss das Frau Ulrich dort halt schätzen lassen. Jetzt möchte ich am Schluss noch schnell sagen, Ihnen zuhause am 6. September gibt es im Schweizerischen Landesmuseum, ist gerade neben dem Bahnhof zu Zürich, man kann auch bequem also mit dem Zug von der ganzen Schweiz herkommen, Tag der offenen Baustelle. Da kann man was schauen, Herr Leuthard?
Ja, es ist so, dass das Schweizerische Landesmuseum im Moment in der Renovationsphase eigentlich schon seit ein paar Jahren jetzt auch ist. Das ist übrigens ein Grund gewesen, dass wir das Sammlungszentrum überhaupt da haben können realisieren in doch relativ kurzer Zeit. Weil wir haben die Objekte müssen aus dem Museum rausnehmen. Das Museum ist bis unter das Dach voll gewesen, auch mit den Objekten, die wir jetzt an Abfolter haben. Das Museum ist aber 110-jährig mittlerweile. Wir haben zum Teil sehr baufälligen Zustand und das muss man sanieren. Und die Sanierungsarbeiten laufen im Bereich von der Ruhmeshalle. Wir werden jetzt nächstes Jahr die neue Dauerausstellung einrichten und man hat am 6. September die Möglichkeit, die Baustelle anzuschauen. Es gibt einen Tag der offenen Baustelle und es ist sicher mal noch interessant, das Museum ohne Objekte zu sehen.
Sicher auf jeden Fall. Ich danke den beiden Herren und allen anderen auch fürs Mitwirken da, dass wir hierher kommen durften. Danke vielmals und einen schönen Tag. Merci.
Merci auch.
Sie hörten einen Podcast von DRS 1.